Das war der amerikanische Präsident Donald Trump live aus dem Rosengarten hinter dem Weißen Haus zur Entscheidung über die angekündigten Zölle. Donald Trump nannte diesen Tag ja den Liberation Day, Tag der Befreiung für Amerikas Wirtschaft. Und jetzt wissen wir es, es wird höhere Zölle eigentlich für alle Länder in dieser Welt geben. Wird dieser Protektionismus die US-amerikanische Wirtschaft stärken, so wie er es ja versprochen hat? Wird sich mehr Industrie im Land ansiedeln? Und welche Folgen hat das für uns als Exportnation Deutschland und den europäischen Markt? Trumps Zollkrieg, welchen Preis zahlt die Weltwirtschaft? Darüber reden wir jetzt.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen live aus Berlin, das sind meine Gäste. Stormy Annika Mildner ist bei uns Direktorin des Aspen-Instituts und zuvor war sie Abteilungsleiterin für Außenwirtschaftspolitik des Bundesverbandes der Deutschen Industrie. Ich begrüße Florian Neuhan, er ist Leiter des Teams Wirtschaftsfinanzen beim ZDF und war auch Korrespondent in Berlin und Brüssel. Christoph von Marschall ist diplomatischer Korrespondent der Chefredaktion des Tagesspiegels und er hat schon zu Zeiten von Bush, Obama, Biden und Trump aus den USA berichtet und kommt auch gerade aus Washington. Felix Lee ist Redakteur beim Dossier Geoökonomie der Süddeutschen Zeitung. 9 Jahre hat er als Korrespondent in China gearbeitet. Ja, Herr Marschall, beginne ich mal mit Ihnen, weil Sie waren ja gerade erst in Washington. Jetzt haben wir das gerade gesehen, groß angekündigt, dieser 2. April als Liberation Day. Ist das jetzt die große Befreiung für die amerikanische Wirtschaft?
Für die Wirtschaft nicht und für die Bürger auch nicht. Und ich glaube, alle, die diese Darbietung gerade verfolgt haben, fanden das, glaube ich, ziemlich inkohärent. Man weiß nicht, woher er seine Zahlen hat. Er hat am Anfang gesagt, es würde alles reziprok verlaufen. Wenn das eine Land das so macht, nehmen wir genau dasselbe. Dann hat er aber Zahlen vorgelesen, die überhaupt nicht reziprok waren, sondern völlig unterschiedliche Zahlen waren. Über die Autosachen wissen wir eigentlich auch nicht so richtig Bescheid. Und ich kann nur sagen, diese ganze Zollpolitik macht den Amerikanern nach Umfragen Angst. Trump hat große Unterstützung generell, viel, viel höher als die Demokraten. Seine Migrationspolitik wird stark unterstützt. Aber nach den Umfragen, die wir kennen, haben 70% der Amerikaner Angst vor Inflation, also noch höheren Preisen. Das war das Thema, das die letzte Wahl hauptsächlich entschieden hat für Trump. Und sie misstrauen seiner Zollpolitik. Also das ist aus Sicht, Trump muss noch sehr viel Überzeugungsarbeit leisten, wenn in seinem eigenen Land eine Mehrheit glauben soll, dass das eine gute Politik ist.
Aber Herr Neuhan, er verspricht ja jetzt, dass alles besser wird, dass sich dann die Industrie ansiedelt wieder, dass eben mehr Produkte dort produziert werden in dem Land. Er verspricht niedrigere Preise für Verbraucher. Wird das so funktionieren? Was denken Sie, wie werden die Märkte reagieren jetzt in den USA und auch bei uns?
Wir haben das bereits in der ersten Amtszeit von Trump gesehen. Zölle verteuern Produkte. Das ist ganz logisch so. Das kann gar nicht anders passieren. Das heißt, diese Zölle werden alles, was Amerikaner im Land kaufen, was sie aus dem Ausland kaufen, teurer machen. Und das wird, wie Herr von Marschall gesagt hat, die Inflation antreiben. Und es gibt ja diesen alten Wahlspruch in den USA, it's the economy stupid. Ich würde sagen, it's the inflation stupid. Denn die Inflation hat Wahlen entschieden, auch für Donald Trump. Das war sein wichtigstes Wahlthema im Wahlkampf gegen Joe Biden. Und jetzt, erstaunlicherweise, wird seine Politik genau zum Gegenteil führen, wird die Inflation eben anheizen und die Amerikaner ärmer machen. Genauso wie das bereits in der ersten Amtszeit passiert ist unter Donald Trump.
Aber Frau Mildner, warum macht er denn das? Also versuchen Sie uns doch mal mitzunehmen in die Gedankenwelt von Donald Trump. Weil die meisten Kommentatoren sind sich ja einig, dass höhere Zölle der Wirtschaft schaden, wie sie es ja auch gerade gesagt hat. Warum macht er es trotzdem?
Also zum einen denke ich, dass er ein relativ starkes merkantilistisches Gedankengut einfach erstmal hat. Ne? Also für ihn sind Exporte sind gut und Importe sind eben schlecht. Er guckt sich genau Land für Land, Sektor für Sektor, Zoll für Zoll an und Handelsbilanzüberschüsse gegenüber den USA aus im Ausland sind für ihn ein Zeichen dafür, dass andere eben unfair handeln. Und das hat er ja auch eben gerade in seiner Rede auch gezeigt mit diesem Billboard, was er gezeigt hat, wo er gesagt hat, ne, die anderen haben viel höhere Zölle als wir. Wir sind über die letzten 50, 70 Jahre ausgenutzt worden und die anderen Länder haben eben Überschüsse gegenüber uns. Und in der Rede hat man eigentlich das gehört, was er schon im Wahlkampf gesagt hat, was er schon vorher gesagt hat, was er schon während seiner ersten Administration gesagt hat. Andere Länder sind unfair und dagegen müssen wir etwas machen, deswegen Zölle. Er will aber auch Zölle, um Einnahmen zu generieren, Staatseinnahmen. Er hat an die Zeit erinnert, als die Amerikaner noch keine Einkommenssteuer hatten und die Staatseinnahmen tatsächlich aus den Zöllen kamen. Das war bis 1913 der Fall, also Staatseinnahmen. Er will Produktion zurück in die USA holen und das kann auch passieren, weil es teurer wird, im Ausland zu produzieren und dann in die USA zu exportieren.
Also das ist doch dann was Positives.
Nicht unbedingt. Aber der letzte Punkt, das sehen wir eben auch stark. Er will Zölle als Druckinstrument verwenden, um andere Politikziele zu erreichen. Also deswegen unterschiedliche Motivationen, die auch nicht immer ganz hundertprozentig in Einklang miteinander stehen. Also entweder nutzt man es als Druckmittel und nimmt es dann vielleicht auch wieder weg, wenn man was bekommen hat. Aber dann kann man es nicht als Staatseinnahmen verwenden, weil man es da dann kontinuierlich braucht. Also ganz eindeutig ist die Strategie nicht. Aber was eindeutig ist, ist, dass er in Richtung Protektionismus schon immer gegangen ist und weitergehen will.
Mhm. Helly, wie wird das jetzt, mit welchen Reaktionen rechnen Sie jetzt, wenn die Zölle so hoch, so stark erhöht werden? Also kann das der Anfang eines globalen Handelskrieges sein?
Es kommt jetzt ein bisschen drauf an, wie die anderen Länder alle darauf reagieren werden. Also vielleicht nochmal auch, also man muss sich erstmal sortieren bei diesen wirren und inkohärenten Aussagen, die er gerade getätigt hat. Also was er ja aber vor allem verschweigt, ist ja, dass so oder so, er macht ja nicht America great again, er macht ja Amerika vor allem wahnsinnig teuer. Und zwar nicht nur wegen den Zöllen, die er jetzt verhängt. Er suggeriert ja immer, die Zölle zahlen in die anderen Länder. Nein, die Zölle zahlen die eigenen Bürger, weil die Dinge dann erstmal teurer werden. Und wenn sie die nicht kaufen und wenn es ihnen gelingen sollte, Produktionsstätten zurückzuholen, Automobil, Zulieferer und so weiter, dann hat das ja vor allem die Folge, dass so oder so dann Autos, die in den USA wieder hergestellt werden, auch teurer werden, weil die Löhne sind einfach in den USA sehr viel höher als in Mexiko. Und wenn er das macht, dann heißt das, dass jeder amerikanische Bürger sehr viel mehr Geld für sein Auto zahlen muss. Oder, also das ist, ich glaube, das vermittelt er ja überhaupt nicht. So, und deswegen ist zu hoffen, jetzt die Reaktion der anderen Länder, dass die nicht damit ausspringen, weil wenn die EU oder wenn die anderen Länder Zölle erheben, dann bestrafen sie auch erstmal in erster Linie ihre eigenen Bürger. Also natürlich ist es jetzt sinnvoll, irgendwie da jetzt versuchen, und ich finde, die EU bemüht sich ja darum und macht es sehr besonnen, da durchaus Gegenmaßnahmen zu erwägen. Und da kann man versuchen, auch Sticheleien zu machen. Aber es ist überhaupt nicht wünschenswert, dass flächendeckend jetzt Zölle gegen die USA verhängt werden, weil das wird vor allem dann natürlich auch die hiesigen Bürger treffen. Also das wäre wirklich das am wenigsten Schlaue. Interessanterweise, einige Länder haben das ja schon auch verstanden und verhalten sich bislang zumindest sehr, sehr verhalten.
Ja, aber wenn man jetzt, er hat ja jetzt diese Tafel gezeigt mit den ganzen Zöllen, wenn man dann, man versteht es ja nicht genau, er hat ja gesagt, die bei der EU, die würden 39% Zölle erheben und die sollen dann jetzt 20% zahlen. Und UK, United Kingdom, 10%. Also verstehen Sie das, warum, wie?
Das sehr schwer zu verstehen.
Wir haben ja jetzt tatsächlich auch noch nicht die Dokumente richtig gesehen und das nachvollziehen können. Aber wenn man die Zahlen und Statistiken der Welthandelsorganisation sich vor Augen führt, die ja bemessen, wie hoch die Durchschnittszölle sind, dann sind die halt viel, viel niedriger für die EU, wenn ich das richtig im Kopf habe, bei um die 5%. Wenn man mit dem Handel gewichtet, dann noch deutlich niedriger. Und dann sind die Unterschiede auch zu den USA überhaupt nicht so groß. Deswegen, ich finde es relativ schwierig, gerade hier on the spot nachzuvollziehen, woher die Zahlen kommen.
Zumal es ja einen Punkt gibt, den Trump immer wieder unterschlägt, das sind die Dienstleistungen. Also wir exportieren zwar sehr viele Waren in die USA, haben also einen sehr hohen Überschuss, aber bei den Dienstleistungen importieren wir. Die großen Tech-Konzerne zum Beispiel, deren Dienstleistungen nehmen wir alle in Anspruch. Wenn man das dann in die Rechnung einbezieht, dann kommen wir fast aufs Gleiche hinaus. Das heißt, dieses große Defizit, was Trump beklagt, das gibt es de facto gar nicht, wenn man auf alles schaut.
Aber er sagt ja, also im Moment gibt es ja 2,5%, wenn Waren aus Europa in die USA importiert werden. Das gilt für Automobile. Andersrum zahlen die USA 10%. Richtig?
Ja. Das ist ja eben eine dieser Vereinfachungen, die ja so nicht stimmt, weil wir über völlig unterschiedliche Fahrzeugklassen reden. Die Europäer exportieren in die USA vor allem PKWs und das ist vereinbart worden so, dass es ein anderer Steuersatz ist, als wenn Amerikaner ihre Pickups nach Europa exportieren wollen. Jeder wollte auf seiner Seite, also wir haben unterschiedliche Zölle, weil beide Seiten das für einen Vorteil für sich hielten, je nachdem, was sie exportieren. Ich würde aber gerne mal von dieser Beschreibung, wo wir uns ja einig sind, dass das alles etwas wirr und inkohärent ist, trotzdem jetzt mal zu den politischen Folgen kommen. Ja. Und das ist nun wieder was anderes. Also ich glaube schon, dass Trump mit diesem Druckgesetzen Erfolg haben wird und dass er zum Teil durch den Druck Dinge erreichen wird.
Bei den Amerikanern, oder?
Ja, er wird Dinge erreichen, die er wieder als Erfolg verkaufen kann. Und gerade im Verhältnis zu Europa ist es so, wir haben ja keine großen Alternativen. Was wollen wir denn eigentlich machen? Amerika ist ja für uns ein wesentlich interessanterer Exportmarkt als China zum Beispiel. Ja? Und mit China heißt es immer ja großer Handelspartner. Ja, warum? Weil die Chinesen einen Exportüberschuss uns gegenüber haben. Aber die nehmen uns ja weniger ab, als wir dorthin, als wir von dort holen. Nicht? So, also für die deutschen Firmen ist Amerika viel wichtiger. Und man muss auch darf nicht vergessen, dass sehr viele deutsche Firmen ja zu einem Großteil bereits in den USA produzieren. Und das ist dann in der Durchführung sehr, sehr schwierig. Wie wird das jetzt eigentlich verrechnet? Also, wenn man bestimmte Autos schon dort produziert, dann werden die natürlich keine Zölle haben. Aber die anderen Autos, und kann ich jetzt da Produktionen umschichten? Auf jeden Fall sind die deutschen Autobauer viel besser dran als andere, weil sie eben nicht massenhaft in Mexiko ihre Stätten haben, sondern bereits in den USA. Und das bedeutet gleichzeitig nicht einen politischen... Nicht alle. Ich versuche nur mal, das zu entwerfen. Das Druckmittel ist doch gar nicht, dass Europa Druck ausübt, sondern Mercedes in Alabama, BMW in South Carolina, Volkswagen in Tennessee, die sollen zu ihren republikanischen Gouverneuren gehen und sagen, die sollen dem Trump sagen, das ist doch gar nicht in unserem Interesse. Da sind doch bei uns Dinge bedroht, wenn wir hier zum Zollkrieg kommen.
Aber dann hat Trump ja dann doch einen Punkt, Herr Neuwirth, wenn man sagt, wenn er dann weiter darauf baut, dass eben noch mehr deutsche Autos in Amerika produziert werden.
Das wird ein Preis sein.
Das kann eine Folge sein, dass deutsche Unternehmen sich entscheiden, noch mehr zu investieren. Das ist ja bereits passiert. In den letzten Monaten und Jahren haben deutsche Autobauer ihre Stätten in den USA deutlich ausgebaut. Und da gibt es auch aktuell Planungen, das zu tun. Aber es wird nicht dazu führen, dass jetzt in ganz großem Stil, zum Beispiel BMW, zum Beispiel Mercedes oder auch Porsche, die bisher nur in Europa produzieren, sagen, wir gehen jetzt komplett mit den Fabriken in die USA. Das wird nicht passieren. Das ist auch zu teuer. Diese Entscheidungen brauchen relativ viel Zeit. So eine Fabrik lässt sich nicht eben mal so von heute auf morgen errichten. Also insofern wird der Erfolg auch dieser Maßnahme begrenzt sein, meines Erachtens.
Ich rechne auch damit, dass die EU eben mit Gegenmaßnahmen antworten wird.
Muss sie.
Weil man aus einer Position der Stärke heraus besser verhandeln kann, als wenn man eben nichts macht. Und letztendlich hat sie das ja auch schon bei den Stahl- und Aluminiumzöllen gemacht. Da hat sie ihre alten Zölle eben wieder in Kraft gesetzt, die für eine Weile ausgesetzt waren während der Biden-Administration. Sie hat Zölle vorbereitet, jetzt für den Fall der Fälle. Also es liegen schon quasi Listen in der Schublade, die man jetzt ziehen kann bei den Autozöllen, aber eben auch bei den reziproken Zöllen, also den Zöllen basierend auf Gegenseitigkeit, wie sie jetzt angekündigt worden sind. Und aus dieser Position der Stärke wird dann eben verhandelt. Es stimmt absolut, durch das Verhängen von Zöllen schadet man sich selber auch. Ja. Und deswegen ist es eben auch so wahnsinnig wichtig für die EU-Kommission, genau abzuwägen. Ja. Auf der einen Seite muss man Produkte auswählen, wo man den Amerikanern auch wehtut, weil sonst baut man nicht genug Druck auf. Auf der anderen Seite,
da geht es ja um Whisky und Motorräder.
Ja,
da muss man
noch mal ein bisschen was anderes auswählen. Ja, auf der anderen Seite muss man eben auch einen guten Kompromiss finden, damit man die eigenen Importeure hier eben zu Hause und die Konsumenten nicht zu sehr schadet. Und man muss auch aufpassen, dass man nicht einzelne EU-Mitgliedstaaten stärker schadet als anderen, damit man eben die Gemeinschaft weiter zusammenhalten kann.
Ja,
genau. Und das ist wahnsinnig schwierig. Deswegen muss da jetzt die EU eine sehr, sehr feine Linie wandern. Sozusagen.
Ja. Helly, was denken Sie, was wäre da eine gute Position und wie gefährlich kann das, also diese Zollpolitik für die europäische Wirtschaft werden?
Naja, diese Ungerechtigkeiten, die Herr Trump da ja so pauschal einfach mal so von sich gibt, auf alle Länder bezogen, die treffen ja teilweise gegenüber vor allem China zu, weil China ja mit seiner eigenen Wirtschaftsweise, die sehr, sehr staatlich getrieben ist, politisch getrieben ist, tatsächlich sehr unfaire Verhältnisse nicht nur gegenüber den USA, sondern weltweit geschaffen hat. Also insofern, da treffen gewisse Vorwürfe, damit hat er schon im Kern recht. Ja. Mit der EU ist das aber anders gelagert. Also, und ich glaube, das wäre auch der Punkt, worauf wir versuchen sollten, Ob das bei Trump möglich ist, bin ich mir nicht so sicher. Aber zumindest die Debatte wieder in diese Richtung zu lenken. Wir haben ja die WTO. Und die WTO hat genau dieses komplizierte Geflecht von Handelsbeziehungen ja versucht aufzudröseln, indem man, also eben nicht reziproke Zölle, sondern dass man sagt irgendwie, okay, es gibt dieses Land, dieser Standort hat die und die Standortvorteile, deswegen ist das von Vorteil, wenn die dann vor allem produzieren. Dafür haben die Amerikaner den Vorteil, dass sie in Finanzdienstleistungen und so weiter stark sind. Und das hat man ja alles schon irgendwie austariert und berechnet. Das interessiert Trump natürlich nicht und das ist ein Riesenproblem. Regelbasiert, das will er alles
das
nicht
will er
mehr.
Nicht, genau.
Er agiert jetzt machtpolitisch und sicherlich ist es auch richtig, dann kann man nicht mehr nur kann man von EU-Seite nicht mit der Regelkeule kommen, sondern muss wahrscheinlich irgendwie auch machtpolitisch denken. Aber ich glaube, um das Verständnis zu schaffen, glaube ich, sollte man doch wieder gucken, irgendwie wie, was im Grunde jahrzehntelang nicht zuletzt auch auf Treiben der Amerikaner ja betrieben wurde, nämlich da Regeln, Regulierung und so weiter zu schaffen, damit es auch einen fairen Welthandel gibt.
Aber geht das überhaupt erneuern? Ist mit jemandem wie Donald Trump halt eben auf Regeln sich zu einigen? Oder geht es da wirklich darum, wer letztendlich dann der Stärkere ist? Und was für eine Haltung müsste die EU da haben dann?
Also es ging in der ersten Amtszeit, 2018, gab es das berühmte Treffen damals der Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, der nach Washington fuhr. Im April 2018 dann einen Deal tatsächlich vereinbarte mit Donald Trump, dass die EU deutlich mehr Sojabohnen zum Beispiel kauft, mehr Flüssiggas abnimmt von den Amerikanern. Das war ein Erfolg damals. Mhm. Ich glaube, diesmal sind die Vorzeichen andere, weil Trump diesmal ganz anders vorbereitet ist und weil er sehr, sehr viel ernster und härter gegen alle anderen Partner jetzt vorgeht, auch gegen uns. Mhm. Ob das also wieder so einfach funktioniert, da habe ich meine Zweifel. Ich glaube, die EU muss jetzt wirklich auch tatsächlich stärkere Maßnahmen zumindest mal ihm vorhalten. Nicht vielleicht einführen, aber es gibt ja zum Beispiel die Möglichkeit, eine Digitalabgabe, eine Digitalsteuer einzuführen. Das würde tatsächlich Trumps engste Buddies auch treffen. Die Tech-Konzerne, Elon Musk, einen seiner wichtigsten noch Berater.
Ja.
Das wäre so eine Maßnahme, mit der man zumindest Druck erzeugen kann. Und dann muss das Ziel aber am Ende sein, dass wir einen Deal hinkriegen mit Trump, um eben uns nicht auch selber zu schädigen.
Ist das so die Denke, Herr Marshall, dass er erstmal so sozusagen eine Art Maximalforderung macht, um dann halt eben was anderes, einen anderen Deal hinzukriegen? Also erstmal sozusagen die Waffen zeigen und dann versuchen,
dass man... Vom gedanklichen System her denke ich genau so. Und da ist eben auch wirklich die Erfahrung der ersten Amtszeit ein wichtiger Hinweis, wie man klarkommen kann. Das wiederholt sich nicht 1:1, da sind wir uns einig. Das ist klar, ist eine andere Situation. Aber wir müssen sozusagen etwas fantasievoller sein. Warum kommt man nicht mit einer positiven Gegenvorstellung und sagt, wieso reden wir im Moment über die Erhöhung von Zöllen? Einigen wir uns doch mal drauf, dass wir möglichst gegenseitig Zölle senken. Nicht? Das ist doch auch was Tolles. Nicht?
Ja, das hat der geschäftsführende Finanzminister Cookies gesagt.
Genau.
Beide Seiten könnten mit ihren Zöllen auf Null gehen. Also wäre das sinnvoll.
Ja, also das Denken ist so, Trump baut erstmal ein Drohszenario auf. Man kann sich diesem Drohszenario nicht dadurch entziehen, dass man sagt, wir machen mal lieber gar nichts, um nett zu sein. Nee, wir müssen auch was machen. Das ist, glaube ich, auch die Erfahrung aus 2016. Und natürlich sind diese dezidierten Zölle, die auf der einen Seite zeigen, wir könnten ja, aber wir wollen ja gar nicht. Damals waren es eben Motorräder, Jeans und solche Dinge. Und im Moment reden wir über die Digitalsteuer. Aber am Ende muss immer das Ziel sein, wir wollen damit einen Verhandlungstisch. Und dann wollen wir ein Angebot machen und wollen ihn überzeugen. Und letzten Endes strategisch, am Ende freuen sich ja nur Russland und China, wenn Europa und Amerika sich streiten und sich in einen Zollkrieg verwickeln. Ja. Zweitens, das Argument, über das wir vorhin schon geredet haben, auch der Trump wird ja am Ende wissen, es wird teurer für amerikanische Verbraucher. Wie lange hält er das durch? Wie lange hält er durch, wenn die Börsenkurse runtergehen? Das sind ja beides Dinge, an denen er sich misst, nicht? Also wie die Börse läuft und wie die sozusagen die Zustimmungsraten sind. Und dann brauchen wir noch eine Person. Das ist eine ganz wichtige Sache. Also das Stichwort Juncker. Jean-Claude Juncker als Kommissionspräsident, der konnte mit solchen Leuten. Erinnern wir uns doch nur mal, wie der mit Viktor Orban umging, dem Ungarn, nicht? Also, na, kleiner Diktator, und hat ihn auf die Schulter geklopft. So jovial ist er auch mit Trump umgegangen. Und
wer könnte das? Friedrich
Merz? Das ist jetzt das Problem. Ursula von der Leyen kann es, glaube ich, nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es der Handelskommissar kann. Es gibt ein paar Osteuropäer und natürlich Giorgia Meloni in Italien, die mit ihm auf einer gewissen Ebene kann. Und möglicherweise, aber das hängt eben von dem Tempo unserer Regierungsbildung ab, möglicherweise Merz. Wobei wir Deutschen ja immer eine sehr an der Theorie orientierte Position vertreten. Wir sind es doch gar nicht. Ist doch okay. Brüssel, nicht? Das muss man denen nur klar machen.
Ich würde gerne noch zwei, drei andere Punkte einwerfen, die die EU jetzt eben auch machen muss. Ne? Also wozu ja die Zölle auch führen werden in den USA, ist es, dass es große handelsumlenkende Effekte geben wird. Also Produkte, die jetzt nicht mehr in die USA kommen, werden umgelenkt und werden eben tatsächlich auch auf den europäischen Markt kommen. Das war damals bei dem Stahl und Aluminium auch so. Und dann hat die EU damals sogenannte Schutzzölle Safeguards verhängt. Das wird dieses Mal auch passieren.
Gegen China vor allem.
Auch. Gegen China, genau. Und wo wir jetzt eben auch aufpassen müssen, weil alle Länder werden mit Gegenmaßnahmen reagieren, ist, dass wir uns nicht gegenseitig alle eben schaden, sondern so stark wie möglich doch immer noch uns an das Regelwerk der WTO halten.
Also es wäre gut, und wenn untereinander die anderen Länder sich verbünden sozusagen.
Richtig, genau. Ja. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Partnerschaften eingehen, Freihandelsabkommen auch unterzeichnen mit anderen Ländern und eben auch diese Partnerschaften stärken. Aber der letzte ganz wichtige Punkt ist, dass wir auch an unserer eigenen Wettbewerbsfähigkeit arbeiten. Wir haben einen großartigen Binnenmarkt. Wir handeln mehr als 60% unserer Produkte innerhalb dieses Binnenmarkts. Der ist nicht vollendet und dort eben die Reform voranzutreiben, das wäre eben jetzt auch total wichtig.
Aber es war ja auch die Idee aus Brüssel, die großen Tech-Giganten, die haben das eben ja auch schon angesprochen, dass man die mit einer Digitalabgabe irgendwie ja, sozusagen ins Visier nimmt. Wäre das eine gute Maßnahme? Und Sie haben ja eben kurz Elon Musk erwähnt, wo es jetzt heißt, er würde dann nicht mehr lange Berater sein. Also welche Rolle spielt das alles?
Na, ich sagte ja bereits, das ist eine Möglichkeit, um wirklich auch zu zeigen, wir meinen es ernst und auch am Ende Trump zum Verhandeln zu zwingen. Denn das würde eben seinen Freunden, seinen großen Tech-Giganten, würde es wehtun. Es ist auch natürlich eine andere Debatte, die man da führen muss. Diese Tech-Giganten machen in Europa sehr, sehr viel Umsatz, zahlen aber wenig Steuern. Also auch das ist eine verteidigungspolitische Frage, über die man diskutieren müsste, ist aber nicht in diesem Fall sicher das wichtigste Argument. Das wichtigste Argument ist in dem Fall für eine solche Abgabe, dass man sagt, wir zwingen Trump an den Verhandlungstisch. Und das, glaube ich, wäre damit durchaus zu erreichen.
Und es ist letztendlich egal, ob Elon Musk da noch im Weißen Haus sitzt oder nicht.
Ja. Absolut. Ja, wobei ich mir nicht sicher bin, ob man sich hier damit beliebt macht. Also weil wie würde dann so eine Abgabe aussehen?
Das würde es gibt ja vier Staaten in Europa, die bereits eine Abgabe haben. Also Österreich, Frankreich, Italien und Spanien haben bereits eine digitale
Steuer. Aber es würde ja im Grunde heißen, dass man für jeden Facebook-Account, sage ich jetzt mal runtergebrochen, irgendwie, dass dann jeder dann da irgendeine Abogebühr und so weiter zahlen kann. Prinzipiell halte ich das zumindest für einen Ansatzpunkt. Bei der Umsetzung bin ich mir manchmal nicht so sicher, ob da nicht genau eher über höhere Besteuerung und so weiter das viel geschickter wäre. Aber ich möchte vielleicht nochmal ergänzend auch nochmal sagen, was vielleicht auch nochmal das viel größere Problem ist. Herr Trump stellt das ja so als einen wahnsinnigen Nachteil und wie sein Land all die Jahrzehnte lang quasi ausgeraubt wurde. Das Gegenteil ist ja der Fall. Dadurch, dass die USA mit ihrem Dollar als Leitwährung ein so attraktiver Finanz- und Kapitalmarkt war, war es ja eher umgekehrt. Ich sage jetzt mal platt, die Chinesen haben im Grunde jahrzehntelang für wenig Geld für die Amerikaner geschuftet, die Produkte billig nach Amerika gebracht und dann zugleich denen auch noch als Gegenleistung dann auch noch den US-amerikanischen Staatshaushalt finanziert. Weil es ebenso attraktiv ist, all diese Exportüberschüsse, die China gegenüber den USA erwirtschaftet hat, das muss ja irgendwo hin. Und sie haben das halt in US-Staatsanleihen investiert, weil der Dollar halt eine so attraktive Währung ist. Also das war ja ein enormer Vorteil für die USA. Und das ist ja fast eigentlich ein Problem irgendwie für all die Länder, die eben genau das mitgebracht gemacht habe, also Exportländer wie China, im Grunde auch für Deutschland, weil Deutschland ja die zweitgrößte oder drittgrößte Exportnation ist. Und ich glaube, der Ansatz wäre jetzt ja vielleicht auch, und da sehe ich durchaus jetzt auch eine Chance darin, dass man sagt, irgendwie, wir müssten vielleicht auch, wie Sie schon sagten, den eigenen Binnenmarkt wieder stärken, vielleicht auch ein bisschen mehr Abhängigkeiten, nämlich einmal von China, einmal von den USA und so weiter auch ab, abbauen und dann auch für diese Missverhältnisse dann auch vielleicht zumindest ein bisschen dafür sorgen, dass das wieder mehr in Gleichklang läuft.
Also wäre das eine Konsequenz, dass man halt eben auch sagt, ja, lass uns mehr auf die EU konzentrieren?
Ja, da gibt es auf jeden Fall genug zu tun, was wir machen sollten, was die Vollendung des Binnenmarkts anbelangt. Ich wollte aber noch mal eine Sache sagen. Zölle sind keine Antwort auf Strukturprobleme in einem Land, das ist klar. Und Länder profitieren auch die USA unglaublich vom internationalen Handel. Man muss aber trotzdem ehrlicherweise sagen, dass Handel auch immer zu Anpassungseffekten führt. Ne? Nicht jeder profitiert gleichermaßen von Handelsliberalisierung und hat das auch nicht in der Vergangenheit. Und wenn man eben kein gutes Abfederungssystem hat und ein gutes Sozialsystem, dann gibt es auch Verlierer von Handelsliberalisierung. Und das ist eben das, was wir in den USA sehr stark gesehen haben. Wir haben ein Abfederungssystem für die Anpassungseffekte der Globalisierung.
Sagen Sie mal ein bisschen konkreter.
Längere Arbeitslosenhilfe beispielsweise, ein Gesundheitssystem, was ganz anders funktioniert, Krankenversicherung. Wir haben einen Strukturausgleich, einen Finanzausgleich zwischen unseren Ländern. Das haben die USA alles in dem Sinne nicht. Und deswegen haben wir eben dort schon Regionen, die wirklich auch unter der Anpassung der Globalisierung massiv gelitten haben und wo wir tatsächlich auch eine Deindustrialisierung gesehen haben. Das hat unterschiedliche Gründe, nicht nur der Handel, das ist klar. Aber wir sehen eben in den USA schon, dass wir eine unglaubliche Einkommensschere haben. Zölle sind keine Antwort darauf. Aber dass es viele Menschen in den USA gibt, die sich abgehängt fühlen und die abgehängt sind, auf die man eben auch eingehen muss, das ist total klar.
Bloß aber die Antwort ist halt falsch.
Wollte ich gerade sagen,
weil Sie nun viel auch in den USA jetzt waren. Also was denken die Bürger, was die gute Antwort ist? Ist, weil man hat Angst vor der Inflation, aber man fordert ja, es gibt ja nicht riesige Proteste oder man fordert jetzt eben nicht unbedingt die gute Arbeitslosenversicherung und all das.
Die Interessen der Amerikaner sind natürlich geografisch völlig unterschiedlich. Nicht? Wenn sie in so einer Region leben, die über die letzten 20, 30 Jahre ihre kleinen Fabriken verloren hat, was da auch immer gab, Papierfabriken und kleines Spielzeug und Werkzeug und sonst was. Und da ist es auf einmal weg. Nicht? Da ist für die ist diese Trumpsche Botschaft, ich kämpfe jetzt für euch, da kommen wieder Jobs hin. Ja? Das ist natürlich sehr, sehr attraktiv. Wenn sie mehr in der digitalen Wirtschaft unterwegs sind, wenn sie in einer Großstadt leben, wo die Arbeitslosenrate unter 3% liegt, das interessiert da nicht so wahnsinnig. Die sind viel besorgter um ihre Portfolios und die Börse und so weiter. Und wieder. Und dann das einigende Klammer ist dann immer die Inflationsangst. Nicht? Darauf, glaube ich, können sich sehr viele einigen, dass Zölle die Preise treiben und dass das im Prinzip nicht gut ist und nicht das, was das Land braucht. Aber es wird sehr unterschiedlich wahrgenommen, je nachdem, wo man in den USA ist. Aber ich glaube, es würde schon auch in Amerika positiv wahrgenommen, wenn es gelingen würde, durch den Druck Europa und Amerika einen Verhandlungstisch zu kriegen und es letzten Endes in Richtung weniger Barrieren gibt. Weniger Zölle, weniger Bürokratie, weniger dieses, weniger jenes. Und müssen wir können. Nicht?
Ja,
also sagen darf, dieses Europa müsste mal. Ja, ich wünschte mir auch, dass Europa müsste mal. Nur dieses Europa ist ebenso unfähig, in schnellen Zeiten effektiv gemeinsame Maßnahmen zu treffen. Und wir brauchen in vielen Dingen Einstimmigkeit. Und deswegen sind wir so hilflos.
Funktioniert das ja im Verhältnis zu vielen anderen Bereichen sogar gut,
weil das unter Druck hat Europa ja auch in letzter Zeit sehr, sehr schnell reagieren können. Das war bei den Sanktionen gegen Russland am Anfang der Fall, es war auch in der Corona-Krise der Fall. Also Europa kann theoretisch...
Man war ja jetzt auch vorbereitet auf Trumps-Zölle.
Kann theoretisch ist genau das Problem, das ich benennen wollte.
Kann theoretisch, wie müsste...
Es hat auch theoretisch und praktisch auch was getan. Also insofern.
Ja, vielleicht noch mal auf einen Sektor schauend in den USA, der ja auch besonders stark eben betroffen sein wird. Wie schon in der ersten Trump-Administration, ist der Landwirtschaftssektor. Das war ja gerade auch im Handelskonflikt mit China eben einer der Fälle, wo dann die Chinesen, um auch den Amerikanern weh zu tun, eben besonders hohe Zölle dann aufgeschlagen haben auf Sojabohnen beispielsweise oder Getreideexporte. Und dann zeigte sich ja tatsächlich auch ein relativ großer Unmut im Landwirtschaftssektor, weil ja viele auch gelitten haben. Das wird dieses Mal sicherlich auch passieren. Aber Trump hat damals eben etwas gemacht, was er dieses Mal auch wieder machen könnte, zu kompensieren. Und dann bleibt dann eben dann doch diese Opposition aus, die vielleicht viele von uns jetzt auch erwarten oder hoffen, dass dieser Druck von innen dann steigt, dass die Handelspolitik geändert wird. Aber wenn dann einzelne Sektoren abgefedert werden und subventioniert werden und die Kosten ausgeglichen werden, dann bleibt eben möglicherweise dieser Druck von innen aus. Und dann muss eben dann doch der Druck von außen kommen.
Ich würde noch mal gerne auf China schauen, Herr Lee. Wenn jetzt China hat den USA ja mit einem Wirtschaftskrieg letztendlich gedroht und hat gesagt, man sei bereit, diesen Krieg zu Ende zu führen. Also wer ist denn da jetzt eigentlich der Mächtigere, Peking oder Washington?
Naja, ich finde, also China verhält sich anders als noch bei Trump 1 verhältnismäßig zurückhaltend bislang. Bin auch mal gespannt, wie die Reaktionen morgen sind. Verbal natürlich versucht man da dem jetzt auch erstmal was gegenzusetzen, aber konkret ist man da jetzt gar nicht so scharf, wie man das erwarten würde. Das hat natürlich auch innerwirtschaftliche Probleme, weil China hat auch eigene wirtschaftliche Probleme. Und wenn natürlich der größte Absatzmarkt der Welt irgendwie zumindest zu schrumpfen droht, dann haben sie ein großes Problem. Umso mehr versuchen sie ihre vielen Überkapazitäten, die sie geschaffen haben, ihre vielen Produkte dann auf andere Märkte zu schieben. Und da stimme ich Ihnen auch völlig zu, dass da Europa ganz, ganz genau hinschauen muss, dass Europa da nicht die Europäer die Leidtragenden sind. Aber man muss schon auch sagen, China, und da würde ich auch sagen, da ist China auch ein Stück weit besser vorbereitet als die Europäer, und zwar auch aus Erfahrung von Trump 1. In China gilt ja schon die Doktrin seit einiger Zeit, nämlich autark zu werden, die große Exportabhängigkeiten auch zu reduzieren. Da sind sie bei weitem nicht da, wo sie gerne wären. Aber das Ziel, das verfolgen sie. Und zwar eigentlich sogar noch einen Schritt weiter. Und das sollte uns auch alarmieren mit dem, was sie als Dual Circulation bezeichnen, nämlich autark werden, auch von westlichen Technologien und so weiter, aber den Rest der Welt abhängig machen von China.
Mhm. Wir sind natürlich überhaupt noch nicht autark. Gerade
da haben die Diskussion hier gerade erst begonnen. Und eigentlich, und da würde ich sagen, das ist ja eigentlich, also wir können in diesen Zeiten wirklich froh sein, dass wir diesen EU-Binnenmarkt haben. Das ist ein großer, wichtiger Markt. Aber den gilt es tatsächlich auch noch mal viel, viel mehr zu stärken. Nicht zuletzt, nicht nur jetzt gegenüber den USA, sondern auch vor allem gegenüber China.
Mhm. Und dann schauen wir doch jetzt noch mal nach Deutschland, Herr Neuhan. Was erwarten Sie jetzt? Und ja, was heißt das für die Automobilindustrie, also für all die Wirtschaftszweige, denen es im Moment sowieso schon nicht so gut geht hier?
Also für die Automobilindustrie ist das so wie ein perfekter Sturm gerade. Also wir erleben, der Heimatmarkt ist eingebrochen. 2 Millionen Fahrzeuge weniger als vor der Corona-Krise, die hier verkauft werden in Europa, was vor allem Massenhersteller wie VW dramatisch trifft. Der wichtigste Exportmarkt bisher war China, bricht total ein, weil deutsche Hersteller da Boden verloren haben gegenüber den eigenen chinesischen Marken. Und jetzt eben diese Zollschranken gegen der USA, gegen unsere deutsche Autoindustrie. Das heißt, diese wichtigsten Marken, die wir da haben, der wichtigste Industriezweig für uns, hat ein enormes Problem und wird so schnell nicht wieder auf die Beine kommen, wenn sich da nicht dramatisch was ändert. Und davon ist nicht auszugehen. Und
womit rechnen Sie dann konkret?
Also wir haben jetzt im letzten Jahr bereits gesehen, dass 19.000 Stellen in der Autoindustrie abgebaut worden sind. Und es wird zu einem weiteren Stellenabbau da kommen. Das ist gar nicht anders vorstellbar.
Wenn das so, und hoffentlich reagiert die Politik nicht. Also wir haben doch seit November, seit letztem Herbst, da geht doch keine Woche, wo nicht ein großes Unternehmen nach dem anderen hier 3.000 Jobs wegfallen, dort 5.000 Jobs wegfallen. Wir sind in einer tiefen strukturellen Krise, nicht in einer Konjunktur, sondern in einer strukturellen Krise. Deutschland hat noch nicht bereinigt das Wirtschaftsniveau von vor Pandemie erreicht. Wir sind von allen westlichen Industrieländern das mit dem geringsten Wachstum. Und wir müssen uns einfach mal von den Dingen, schön gedacht waren, trennen. Und das passiert ja zum Teil. Die Frage ist, ob es schnell genug und effektiv genug ist. Selbst die Erfinder des Lieferkettengesetzes mit all den schönen Schutzvorstellungen sagen, ja, das muss wieder weg. Nicht? Heizungsgesetz brauchen wir gar nicht darüber diskutieren. Es gibt keine politischen Mehrheiten, eine Idee, wie das Heizungsgesetz weiter nach vorne zu bringen. Energie, wir müssen umdenken.
Es wird aber wahrscheinlich nicht so abgeschafft, wie die CDU es angekündigt hat, sondern es wird dann halt eben teilweise reformiert, weil natürlich auch viel Förderung da dran hängt und viele Unternehmen genau darauf setzen.
Das sind die Druckverhältnisse. Und wir müssen uns einfach umgucken. Und wir müssen einfach fragen, ob unsere schönen Vorstellungen, the world according to Germany, wie es zu laufen hat, ob wir das wirklich durchhalten mit diesen hohen Strompreisen, wo man dann wieder Subventionen für den Industriestrom finden muss. In Amerika zahle ich 10 Cent für eine Kilowattstunde. In meiner Berliner Wohnung zahle ich gleichzeitig 50. Und die Unterschiede, es gibt Unterschiede bei der Umstellung auf erneuerbare Energien. Deutschland ist schneller. Aber wenn man den Deutschen vorrechnen würde, wie schnell die Amerikaner sind und dass es 10 Cent kostet und nicht 50 Cent, dann glaube ich, würden auch sehr viele Deutsche sich für das amerikanische und nicht für das deutsche Modell der Energiewende entscheiden.
Ich sehe ja nur die Hauptursache der derzeitigen Krise oder dass Deutschland Schlusslicht unter allen OECD-Ländern ist, tatsächlich jetzt auch unmittelbar im Zusammenhang mit dem Welthandel. Und weil Deutschland ist einfach so dermaßen exportfixiert. Und
das wird sich nicht ändern.
Ja, nicht von heute auf morgen. Aber dann ist natürlich kein Wunder, wenn zwei der wichtigsten, größten Märkte, wenn die entweder kriseln oder es nicht mehr so wollen, wie wir es gewohnt waren, wenn das jetzt mehr oder weniger gekappt wird, dass das natürlich eine Exportnation wie Deutschland auch am härtesten trifft. Viel härter als Italiener, Franzosen oder Belgier. Aber und ich glaube, das ist meines Erachtens dann auch der Hauptansatz. Also diese Exportfixierung, wir haben ja auch jahrzehntelang auch propagiert, wie toll immer Export und so weiter. Es ist ja auch schön, dass deutsche Maschinen und deutsche Autos so gefragt sind. An Exporten an sich ist ja auch nichts dahin auszusetzen, aber vor allem diese Exportüberschüsse, die sind auch ein Problem, weil sie drücken ja zugleich auch aus, dass wir ein Problem hier im Binnenmarkt haben und das eigentlich schon lernen. Und das wurde alles über
wir haben da gut von gelebt, von dieser.
Genau.
Ja. Und Frau Wilder, aber wo sehen Sie da Ansätze?
Absolut. Also wir haben ja ein Verhältnis von über 90% Handel zu unserem BIP. Das ist schon extrem hoch. Und das drückt eben auf der anderen Seite auch aus, dass wir zu wenig investieren im eigenen Land. Und dass wir dann auch einen relativ schwachen Konsum eben auch haben. Und natürlich sind hohe Energiepreise ein Problem. Hohe Bürokratiekosten sind ein Problem. Aber sicherlich auch eben Innovationsfähigkeit und eben Start-up-Kultur und so weiter. Also ich glaube, es sind ein paar Sachen, die eben alle zusammenkommen. Und
also vielleicht da könnte man schon auch durchaus was von Amerika natürlich lernen, absolut, oder?
Natürlich, also auch eben diese Kultur des sich was Trauens und auch scheitern können und so weiter. Klar können wir da auch Dinge lernen. Ich würde sagen, auf der anderen Seite haben wir natürlich auch Dinge, die wir weitermachen müssen. Klimaschutz beispielsweise, die Energiewende und Transition, natürlich weitere Investitionen in Digitalisierung und auch das soziale Abfederungs-, also wir haben eine soziale Marktwirtschaft. Und das ist schon auch eine Errungenschaft, an der man festhalten muss. Und man muss halt eine gute Balance finden zwischen einer innovationsfreudigen, fähigen, auch wettbewerbsfähigen Wirtschaft, die wir eben im Moment leider nicht so richtig sind, und eben aber auch einem sozialen Abfederungssystem. Weil wir haben ja gesehen, wie die letzten Bundestagswahlen ausgefallen sind, wenn wir uns eben auch nicht wenn wir uns nicht genügend um diejenigen auch kümmern, die bei uns eben nicht mitkommen, dann haben wir eben auch bald noch größere Probleme.
Und wir haben auch noch einen Fachkräftemangel. Also wir
das
haben
auch
noch
kommt
nicht
auch
genug
noch
Leute
noch dazu,
die dann all die Arbeit machen könnten. Also auch das ist ja ein Problem.
Und ich wollte noch einen kurzen Punkt noch dazu bringen. Also wir haben jetzt relativ stark immer auf die Automobilindustrie geschaut, was total verständlich ist, weil unsere eben Volkswirtschaft sehr stark davon abhängt und auch die Zulieferer eben auch eine ganz wichtige Rolle spielen. Wir haben aber auch noch ein paar andere Sektoren, die auch enorm wichtig für uns
Pharma
sind,
zum Beispiel,
die auch eben im Fokus von der Trump-Administration sind und die wir ja auch gerade in der Rede gehört haben. Und das ist Pharma.
Ja.
Und nicht nur Pharma, wir haben eben auf der anderen Seite auch noch den Chemiesektor. Der wurde jetzt nicht genannt, ist aber auch bei uns unter enormem Stress, ne, aufgrund der hohen Energiekosten. Und dann haben wir da eben auch noch die hohe China-Abhängigkeit. Also wir haben tatsächlich eine ganze Reihe von Sektoren, die wirklich im Moment unter großem Stress stehen.
Oder Sie wollten jetzt erst noch was?
Ich wollte nur fragen, können wir das Ganze auch noch positiv finden? Ich will natürlich nicht, ich möchte es jetzt nicht sozusagen hier zu fantasievoll ins Schöne drehen, aber Trump setzt uns unter einen enormen Anpassungsdruck.
Wie bei der Verteidigung auch.
So, und kann man nicht sagen, wir können es ja sowieso nicht ändern. Und es ist jedenfalls nicht damit getan, dass wir uns darüber beschweren, wie inkohärent das ist und dass er sich selber schadet. Alles wunderbar, bringt uns aber nicht voran. Sondern wir müssen ein bisschen aus dieser Verärgerung auch positive Energie gewinnen, dass wir erkennen, dass aber auch wir
wie,
was
wie
anpassen
belastbar
und
ist
verändern
das denn? Weil er hat ja auch schon Zölle angekündigt gegenüber Mexiko und Kanada, dann hat er sie wieder eingezogen. Also was denken Sie, wie sicher ist das, was er da jetzt sagt? Oder ändert er das dann wieder?
Das hängt jetzt eben wirklich davon ab, ob es uns gelingt, Entweder, also das Negativszenario, wir treiben uns alle immer weiter rein, nehmen gegenseitig übel und dann explodiert das und man hat kein Verständnis. Die positive Variante ist, natürlich muss man Gegendruck erzeugen, aber immer mit dem Ziel, wir wollen in eine konstruktive, produktive Diskussion am Ende, die eher dazu führt, dass wir uns miteinander verständigen und uns eher gegen unsere systemischen Feinde wenden und bei uns ein bisschen an unseren Problemen arbeiten. Wenn es das gelingt, das wäre wunderbar.
Gibt es da was, wo man sagen würde, da könnte man ja ansetzen, auch jetzt mit einer neuen Bundesregierung?
Auf jeden Fall. Ich wollte noch ganz kurz zu Ihrer vorherigen Frage sagen. Also Unsicherheit ist wirklich das größte Gift für alle, die investieren. Und wir haben gerade die größte Unsicherheit, die wir, glaube ich, in den letzten Jahren jemals erlebt haben. Und Trump mit seiner Politik, heute Zölle anzudrohen, sie morgen wieder wegzunehmen, übermorgen neue Zölle anzukündigen, führt halt dazu, dass diese Unsicherheit, das zeigen alle Indikatoren, enorm gen Decke schießt. Und das belastet einfach, egal ob die Zölle am Ende kommen oder nicht.
Hat man heute etwas mehr Sicherheit gewonnen? Also was erwarten Sie konkret an der Börse für morgen?
Also das wird sicher nicht sich positiv auswirken auf die Börsenkurse, das ist, glaube ich, sicher. Die Frage ist, was dann die nächsten Wochen und Monate passiert. Also kommt es zu einem Deal oder kommt es zu massiven Gegenzöllen? Das ist jetzt alles Spekulation, aber das ist die große Gefahr, dass jetzt wir alle nicht wissen, was passiert und Unternehmen nicht wissen, was passiert und dann eben auch Investitionsentscheidungen erst später treffen oder gar nicht treffen. Und das wiederum ist schlecht für uns alle, für die Wirtschaft.
Und letztendlich wird das ja teilweise auch schon eingepreist. Ne? Also wir sehen zum Beispiel bei den Konsumenten in den USA, dass die Inflationserwartungen steigen, was dann da tatsächlich dazu führt, dass die Inflation auch steigen wird. Und genauso wie die Unternehmen, die jetzt ja auch sich überlegen müssen, wie sie darauf reagieren. Und ich denke, man kann schon davon ausgehen, vielleicht kommt jetzt nicht der Maximalzoll, aber Zölle werden auf jeden Fall kommen, weil das ist ja die Politik der Trump-Administration. Wir tun uns ganz schwer mit dieser Verhandlung. Strategie und Taktik. Ne?
Obwohl man ja darauf hätte vorbereitet sein können.
Richtig. Ja. Für Trump ist es eben auch ein Erfolg, wenn man nicht die Zölle hundertprozentig umsetzt, sondern nur einen Teil davon, um eben dann noch den Poker in der Tasche zu haben, die nächsten Zölle beim nächsten Mal zu ziehen. Und das ist Strategie, diese Disruption und quasi vor sich herzutreiben, Unsicherheit zu schaffen, das ist letztendlich auch die Politik.
Ich halte es für durchaus realistisch, dass das auch vielleicht eine umgekehrte Spirale in Gang setzt, nämlich dass eben Israel hat ja heute schon angefangen, gut, die hatten ohnehin nicht viele, besonders viele hohe Zölle gegenüber US-Importen, aber die haben ja schon gesagt, dann streichen wir alle Zölle auf das, was wir aus den USA beziehen. Und das kann, also es gibt ja Spielraum, auch von der EU. Also ich meine, wir reden zwar auch, dass das natürlich mit diesem Reziproken und das war ja WTO-basiert und so weiter, ja, aber es gibt ja einzelne Bereiche und damit kann man ja auch gegenüber Trump oder mit Trump vielleicht auch so ein bisschen in Verhandlungen treten, dass es ja bestimmte Bereiche eben von Autos gibt, wo tatsächlich die EU höhere Zölle erhebt als umgekehrt. Und dann kann man jetzt ja vielleicht anbieten, okay, wenn ihr die Zölle fallen lässt, dann lassen wir die Zölle frei und am Ende haben wir vielleicht auch weniger Zölle. Klingt jetzt erstmal so ein bisschen utopisch, aber ich kann mir vorstellen, dass eine solche Spirale durchaus auch was bewirkt. Also die asiatischen Länder, die machen sich natürlich auch massiv Gedanken, inwiefern man den Amerikanern jetzt entgegenkommen kann, weil bei denen haben teilweise wirklich enorme Überschüsse in der Handelsbilanz gegenüber den USA, viel mehr noch als die
Amerikaner. Das einzelne Senken dann von Zöllen auf reziproker Basis, ne, das ist dann wirklich das Ende der Grundprinzipien der WTO, weil die basiert auf der sogenannten unbedingten Maisbegünstigung. Das heißt also, wenn ich einem Land Zugeständnisse mache und diese Zölle binde, dann muss ich das bei allen anderen auch machen, außer ich schließe eben umfassendere Freihandelsabkommen.
Aber das muss man sich einfach überlegen.
Will
immer direkt mit einem
natürlich,
Land direkt
ganz genau.
Und, man und nicht das absolut und endgültig handelt er jetzt mit der EU und nicht mit einzelnen EU-Staaten, weil das ist die große Gefahr, dass er versucht, jetzt einzelne EU-Staaten auseinander zu dividieren und zu sagen, euch Österreich biete ich diesen Zoll und euch Deutschland diesen Zoll. Das war jetzt bei der Pressekonferenz gerade nicht zu hören. Das ist schon mal, ich würde sagen, eine kleine gute Nachricht in den großen, in den schlechten Nachrichten dieses Tages.
Ja, trotzdem, Sie wollen ja positiv enden, Herr Marschall. Trotzdem ist ja die Frage, also der Ukraine-Kurs ist ja auch schon eine große Belastung, Trumps Ukraine-Kurs, also in der ganzen Ding um die Verteidigung. Und jetzt auch wieder, wo man sich fragt, ist diese traditionelle westliche Allianz, ist die eigentlich noch zu retten?
Nein, die wird nicht im traditionellen Sinne zu retten sein. Aber es gehört zum Trumpschen Prinzip. Also wir reden hier über die WTO und Regeln und Logik, nicht? Also die WTO ist schon halb tot und Trump möchte sie eigentlich ganz tot sehen. Und wir werden noch überrascht sein, wenn wir in die Verhandlungen kommen. Der wird noch ganz andere Register ziehen. Der wird dann nicht nur über Zölle verhandeln, sondern wird gleichzeitig noch die Präsenz in der Ukraine verhandeln und wie viel Waffen wir abnehmen. Und also da werden lauter Dinge vermischt werden, wenn es zu diesem Mar-a-Lago-Gespräch, also zu diesem Konsens in seinem Amtssitz da in Florida kommt, dann werden da lauter Sachen auf den Verhandlungstisch gezogen, wo wir immer denken, was hat denn das jetzt mit der anderen Sache zu tun? Aber so ist er. Er wird einen Deal, einen großen Deal haben wollen. Wenn er hier nicht kriegt, was er will, dann muss da noch was kommen, damit die Gleichgewichte stimmen. Und das setzt uns unter einen unheimlichen Stress, weil wir so nicht ticken. Ja, das ist ein anderer Politikstil.
Vielleicht wird das Abkommen EU-Mercosur jetzt schneller ratifiziert in der EU. Und vielleicht haben wir bald auch ein Abkommen mit den Australien und anderen Ländern, weil das uns doch zusammentreibt.
Das wäre ein guter Weg.
Gut, dann was Positives noch. Vielen Dank, Frau Mildner, Herr von Marschall-Heldy und Herr Neuern für die Diskussion. Vielen Dank Ihnen fürs Interesse. Morgen fragen wir, erhöhen oder entlasten? Welche Steuern sind gerecht? Freue mich, wenn Sie wieder dabei sind. Bis dann. Schönen Abend noch. Tschüss.